SRF 1.
Radio SRF, Echo der Zeit. Skandalresistente UBS-Aktie. Die Bilanz des Börsenjahres 2012. Dann.
Moi, je rechercherai une place de cuisinier et puis chef cuisinier, si possible.
Der junge Mann möchte Koch, am liebsten Chefkoch am Genfersee werden. Kein einfaches Unterfangen, wenn die Wirtschaft und die Arbeitslosigkeit dort gleichzeitig boomen. Und was bleibt?
I think 112 countries and close to a million miles.
Was bleibt nach 112 Ländern und fast einer Million Reisemeilen? Hillary Clintons Bilanz. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Das Börsenjahr ist mit dem heutigen Handelsschluss bereits Geschichte. Und eine gute Geschichte für die Anleger. Die Bilanz aus Schweizer Sicht von Ivan Lieberherr.
Wer Anfang Jahr Aktien gekauft hat, kann einen satten Gewinn einstreichen. Nach zwei schwachen Jahren zogen die Kurse 2012 deutlich an. Der Swiss Market Index, der die Aktien der 20 größten Schweizer Unternehmen zusammenfasst, legte um rund 15% zu. Und damit gleich stark wie der Eurostoxx 50, das wichtigste Börsenbarometer Europas. Zu Beginn des Jahres stand der SMI bei 5.900 Punkten. Heute steht er bei knapp 6.900. Vor zwei Wochen kratzte der Index sogar an der 7.000er Marke. Wegen der Unsicherheiten beim ungelösten Budgetstreit in den USA gelang es aber nicht, diese Marke zu halten. Der stete Aufwärtstrend an der Schweizer Börse setzte erst nach dem Sommer ein. Im Juni noch rutschte der SMI auf ein Jahrestief, nachdem sich die Euro-Krise dramatisch zugespitzt hatte. Spanien stand wegen seiner maroden Banken am Abgrund. Doch dann schritt die Europäische Zentralbank ein. Präsident Mario Draghi kündigte an, dass die EZB, falls nötig, unbegrenzt Staatsanleihen von Krisenländern kaufe. Das beruhigte die Anleger und gab der Börse Schub. Die Investoren wurden wieder mutiger. Sie kauften sogar Aktien der Grossbanken Credit Suisse und UBS. Ein gutes Geschäft. Die UBS-Aktie legte um satte 35% zu, ungeachtet aller Skandale, die ans Tageslicht kamen. Allerdings, die Aktien der Grossbanken sind nach wie vor deutlich weniger wert als vor der Krise. Von den 20 SMI-Titeln beendete nur gerade einer das Jahr mit einem Minus, die Aktie der Privatbank Julius Baer. Bei den kleineren, nicht im SMI enthaltenen Aktien gehörten ebenfalls zahlreiche Privatbanken zu den Verlierern. Kurseinbußen gab es auch bei den Aktien verschiedener Energie- und Industrieunternehmen. Den größten Gewinn im SMI verzeichnete übrigens die Aktie des Luxusgüterherstellers Richemont. Sie gewann 50%. Getragen wurde der Titel von den Uhrenexporten, die auch 2012 deutlich zulegen konnten, trotz starkem Franken.
Gute Börse also zum schlechten Spiel. Denn Millionen junger Europäer kämpfen trotz guter Börse um einen Job. Wie sich ein junger, arbeitsloser Computeringenieur in Mailand aufrappelt, berichten wir nach den Nachrichten des Tages mit Susanne Schmucke.
Die SVP hat ihre sogenannte Durchsetzungsinitiative eingereicht mit über 150.000 Unterschriften. Die Durchsetzungsinitiative konkretisiert die Ausschaffungsinitiative, die das Stimmvolk vor zwei Jahren angenommen hat. Die neue Initiative listet nun detailliert auf, nach welchen Delikten Ausländer die Schweiz zwingend verlassen müssen. Neue Finanzhilfe für die belgisch-französische Bank Dexia ist mit EU-Recht vereinbar. Zu diesem Schluss kommt die EU-Kommission in Brüssel. Die Regierungen von Belgien und Frankreich hatten sich Anfang November darauf geeinigt, dass Dexia nochmals 5,5 Milliarden Euro erhalten soll. Damit kommt die Bank praktisch vollständig in Staatsbesitz. EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia sagte nun, die Rettung sei gerechtfertigt. Würde Dexia Konkurs gehen, wären die Folgen unabsehbar. Litauen will 2015 der Eurozone beitreten. Das hat der litauische Regierungschef Algirdas Butkevičius in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters angekündigt. Der Beitritt zur Eurozone sei notwendig, damit Litauen attraktiver werde für Investoren. Litauen wäre der zweite baltische Staat in der Währungsunion. Estland hat den Euro seit knapp zwei Jahren. Der russische Präsident Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, das US-Bürgern die Adoption russischer Kinder verbietet. Das Gesetz untersagt auch Adoptionen in Fällen, bei denen der Adoptionsprozess bereits angelaufen ist. Nach einer Schätzung des Kinderhilfswerks UNICEF wachsen in Russland mehr als 700.000 Kinder ohne elterliche Betreuung auf. Gemäß Beobachtern ist das Gesetz Ausdruck einer zunehmend härteren Politik Russlands gegenüber den USA. Es sei insbesondere eine Reaktion auf die Kritik der USA an der Menschenrechtslage in Russland. China zwingt seine Bürger gesetzlich zu regelmäßigen Besuchen ihrer betagten Eltern. Der Nationale Volkskongress hat einen entsprechenden Gesetzeszusatz angenommen. Darin heißt es, die erwachsenen Kinder müssten ihre alten Eltern oft besuchen. Die staatlichen Medien berichteten, das neue Gesetz erlaube vernachlässigten Eltern nun, ihre Kinder zu verklagen. In China ist die traditionelle Großfamilie wegen der rasanten Entwicklung des Landes seltener geworden. Gleichzeitig mangelt es aber an Einrichtungen für die Betreuung von Älteren oder Behinderten, die Hilfe bei der Bewältigung des Alltags benötigen. Die Regierung Burmas will private Tageszeitungen wieder erlauben. Das meldet das Informationsministerium des südostasiatischen Landes. Demnach können Verleger bis Februar einen Antrag stellen. Erscheinen sollen die privaten Tageszeitungen dann ab April. Heute gibt es in Burma nur staatlich kontrollierte Tageszeitungen. Die Regierung von Präsident Thein Sein, knapp 2 Jahre im Amt, hat verschiedene Reformen eingeleitet. So durfte sich Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ins Parlament wählen lassen. Die japanische Walfangflotte hat sich zu ihrer alljährlichen Jagd in die Antarktis aufgemacht. 3 Schiffe seien in See gestochen, berichtet die Nachrichtenagentur Kyodo. Nach Angaben der japanischen Behörden sollen die Fischer bis März über 900 Zwergwale und etwa 50 Finnwale erlegen. Die Waljagd ist eigentlich verboten. Japan nutzt allerdings ein Schlupfloch des internationalen Walschutzabkommens, in dem es die Tiere offiziell zu wissenschaftlichen Zwecken jagt. Das Fleisch landet dann trotzdem in Geschäften und Restaurants. Eine militante Tierschutzorganisation aus den USA hat bereits Störaktionen angekündigt. Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der SMI schloss bei 6.822 Punkten, minus 0,6%. Der Dow Jones steht bei 13.028 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2074 gehandelt, der Dollar zu 91,36 €. Das Wetter. Morgen ist es ziemlich sonnig, abgesehen von ein paar Wolken und Morgennebel über dem Mittelland. Die Temperatur steigt morgen auf 7 bis 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Als Anwalt des Volkes versteht sich die SVP mit ihrer sogenannten Durchsetzungsinitiative. Hält sich dieser Anwalt ans Völkerrecht? Online Sucht bekämpfen. Was Suchtprävention im Internet kann und was nicht. Dann. Auf wackligen Füßen. Die UNO-Truppen verlassen Osttimor, das für sich selbst schauen muss. Eine eiserne Lady zum Rücktritt von Hillary Clinton. Und «Chi non lavora, non fa l'amore», wer nicht arbeitet, macht auch keine Liebe, so Adriano Celentanos Evergreen. Aber wie findet man als junger Mensch in Italien überhaupt Arbeit? Indem man sie erfindet. Die SVP will der Demokratie Nachdruck verleihen. Der Bundesrat setze die Ausschaffungsinitiative nicht so um, wie vom Volk beschlossen, so die Kritik. Und deshalb doppelt die SVP mit einer sogenannten Durchsetzungsinitiative nach, welche die Anwendung der Ausschaffungsinitiative detailliert regelt. Und damit internationales Recht, zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention und EU-Verträge verletzen könnte, wie Kritiker monieren. Wie viel Demokratie verträgt die Demokratie? Caroline Ahn.
Mit deutlichen Worten reichte die SVP die Unterschriften für die Durchsetzungsinitiative ein.
Also im Bundeshaus versteht man offenbar Volkssprache nicht mehr. Mit anderen Worten, wir müssen quasi einen deutschen Film mit deutschen Untertiteln abgeben, damit dass man hier im Bundeswehr endlich weiß, was man im Volk draußen will,
sagt SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz. Eine Initiative, um die Ausschaffungsinitiative zu festigen? Eine Zwängerei, noch nie dagewesen in der Schweiz? Nein, sagt Andreas Gross, SP-Nationalrat und linker Verfechter der direkten Demokratie. Er findet eine zweite Initiative ein legitimes Mittel, um sich Gehör zu verschaffen.
Das ist immer möglich, dass diejenigen, die eine Initiative gemacht haben, dann den Eindruck haben, das Parlament habe nicht zureichend reagiert, dann mit dem gleichen Instrument der Volksrechte nachhaken.
Doch der SP-Nationalrat wehrt sich gegen den Vorwurf, bei der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative würde der Volkswillen nicht beachtet. Das Problem sei, dass bei der Ausschaffungsinitiative Volkswille gegen Volkswille stehe, denn das Volk habe auch die Menschenrechte in der Verfassung verankert.
Das ist der Auftrag, den die Mehrheit des Schweizer Volkes mit der Verfassung von 1999 dem Parlament mitgegeben hat.
Deshalb werde das Parlament in der kommenden Debatte wohl keine Gesetze machen, welche der Europäischen Menschenrechtskonvention widersprechen. Erst wenn die Schweiz in einer Volksabstimmung beschließen würde, aus dem Europarat auszutreten, wäre sie nicht mehr an die Konvention gebunden. Für Andreas Auer, Professor für öffentliches Recht an der Universität Zürich und Direktor des Zentrums für Demokratie in Aarau, liegt das Problem bei der Gewichtung des Volkswillens. Dieser werde in der Schweiz zunehmend als oberste Instanz hingestellt.
Das ist eine Ansicht, die sich in den letzten Jahren, möchte ich sagen, politisch sehr stark durchgesetzt hat oder sehr stark vertreten wird. Aber sie ist rechtlich falsch und sie entspricht auch nicht dem Wesen unserer direkten Demokratie.
Der Volkswille habe Grenzen, und zwar durch die Verfassung. Diese definiere, wer das Volk sei und welche Kompetenzen es habe. Gleich wie heute Bundes- über Kantonsrecht gestellt werde, gäbe es auch für Bundesrecht übergeordnete Instanzen. Für Andreas Auer muss aber nicht in erster Linie das Parlament, sondern Richter darüber wachen, dass beispielsweise Menschenrechte eingehalten werden.
Diese Frage darf in einem Rechtsstaat gestellt werden. Das müssen auch die Autoren der Initiativen immer wissen. Je direkter sie Menschenrechte berühren oder in Frage stellen, desto mehr müssen sie gewährleisten, dass eben beim Umsetzungsprozess mal ein Richter das rote Tuch erhebt und sagt, nein, so nicht.
Will heißen, das Parlament könne die Ausschaffungsinitiative im Sinne der SVP umsetzen, doch damit sei noch lange nicht garantiert, dass die Gesetze im Einzelfall auch gültig seien. Für Andreas Auer ist es aber keine Schwäche der Demokratie, wenn über Auslegung von Gesetzen gestritten wird, sondern eine Stärke.
Das ist eine natürliche Grenze der direkten Demokratie, die ihren Wert erhöht und die sie gar nicht in Frage stellt.
In der Genfersee-Region gibt es einen doppelten Boom. Die Wirtschaftsleistung ist in den letzten 10 Jahren um 26% gestiegen und dennoch boomt auch die Arbeitslosigkeit in einzelnen Regionen am Genfersee-Bogen. Wie das zusammenpasst, weiss Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Das regionale Arbeitsvermittlungsbüro in Renault bei Lausanne läuft auf Hochtouren. Obwohl mit dem Monat eigentlich weniger Leute auf Arbeitssuche sind. Hier ein Mann, der sich selbstständig machen will, da eine Frau, die als Küchenhilfe oder im Haushalt arbeiten möchte. Hauptsache, sie finde Arbeit, sagt die Portugiesin und kitzelt die Nummer ihres B-Ausweises auf das Registrierungsformular. Sie sucht auf Anfang Februar. Im Moment hat sie noch eine Stelle. Ganz anders geht es diesem 25-Jährigen. Er sucht schon seit einem Jahr eine Anstellung als Koch.
Je rechercherai une place de cuisinier et puis chef cuisinier si possible.
Am liebsten als Chefkoch. Das sei nicht einfach, sagt der regionale Stellenvermittler Ido Walter. Die Arbeitslosenquote in Renault liegt bei 6%, doppelt so hoch wie der Schweizer Durchschnitt.
Nous avons beaucoup de gens dans le bâtiment, mais toute profession, on peut retrouver toute profession dans cet ORP.
Die meisten suchten im Bausektor, doch man finde alle möglichen Typen von Arbeitssuchenden hier. Insgesamt über 3000. Freie Stellen bietet Renault aber nur 190. Das erstaunt. Befindet sich Renault doch mitten in der Boomregion am Genfersee, deren Wirtschaftsleistung in den letzten 10 Jahren um 26% gestiegen ist.
Le problème de la région, c'est que le tissu industriel a beaucoup changé.
Mit dem Boom habe sich die Wirtschaft stark verändert, erklärt der Leiter des RAFs in Renault, Ido Walter. Die Industriebetriebe seien mehrheitlich verschwunden und die neuen Unternehmen, die sich am Genfersee niedergelassen hätten, suchten hochspezialisierte Fachkräfte. Ingenieure, Laborantinnen, Finanzspezialisten, Rohstoffhändler. Das bestätigt auch der Genfer Wirtschaftsprofessor Yves Flückiger.
Effectivement, je pense que les entreprises, les nouveaux emplois créés sont des emplois dans des secteurs à forte valeur ajoutée qui demandent une forte qualification du personnel.
Das enorme Wirtschaftswachstum in der Region beruhe auf einem hochspezialisierten Main-d'œuvre. Die Arbeitssuchenden hingegen seien meist eher schlecht qualifiziert. Der Boom geht also an einem großen Teil der Bevölkerung vorbei. In Genf ist die Situation sogar so, dass neben einer hohen Arbeitslosigkeit auch ein großer Mangel an Arbeitskräften besteht, einfach in unterschiedlichen Sektoren, sagt die Flückiger.
Ja, fait à la fois un chômage relativement important, mais en même temps une pénurie de personnel que les entreprises vont devoir combler par un recours à de la main-d'œuvre soit du reste de la Suisse, soit de la frontière également.
Und da die Unternehmen ihre hochqualifizierten Angestellten nicht auf dem Genfer Arbeitsmarkt fänden, rekrutierten sie ihre Leute aus dem Rest der Schweiz oder aus dem Ausland. Und auch das ist aus den Statistiken der Kantone Genf und Waadt herauszulesen. Über ein Drittel der Ausländer kommen in die Region, um einer Arbeit nachzugehen. Hochqualifizierte Ausländer, die für eine spezielle Arbeit geholt werden, aber auch schlecht ausgebildete Arbeitssuchende, die hoffen, an der Erfolgsgeschichte des Genfer Seebogens teilhaben zu können. So wie jene im regionalen Arbeitsvermittlungsbüro in Renon. Die allermeisten von ihnen sind Ausländer. Der junge Koch verabschiedet sich von seinem Betreuer. Er habe bereits morgen sein nächstes Bewerbungsgespräch und das sei doch ein gutes Zeichen.
Sucht kennt keine Öffnungszeiten, Suchtberatung bislang schon. Ab kommenden Jahr soll die Suchtberatung in der Schweiz deshalb auch online, ohne Öffnungszeiten, per Mail, im Chat oder auf einem Internetforum erfolgen. Was das neue Konzept bringt und was es nicht leisten kann, Christine Wanner.
Joints, Alkohol, Speed, Kokain, gefeiert und am Morgen verschlafen, schon öfter. Doch jetzt bin ich wieder mal kurz davor, meine Ausbildung zu verlieren. Vielleicht habe ich ein Problem. Doch was tun? Vor den Computer sitzen, in die Tasten greifen.
Ich gehe bei der Suchtinstitution XY, die eine Online-Beratung zu einem Suchtthema anbietet, rein. Ich werde dann weitergeleitet zum nationalen Suchtportal. Das heißt, das ist ein virtuelles Team, das sich dann mit dieser Frage auseinandersetzt. Also sei es ein Forum, sei es ein Chat, sei es eine Mailberatung.
So sieht Peter Menzi von der Suchtkoordinationsstelle Infodrog die Suchtberatung der Zukunft. Online-Experten beraten im Netz Hilfesuchende rund um die Uhr, über die Kantonsgrenzen hinaus, national vernetzt. Eine zukunftsweisende Ergänzung zum Beratungsangebot der über 600 Drogen- und Suchteinrichtungen in der Schweiz. So zahlreich sind diese Angebote, dass sogar einzelne Berater den Überblick verloren haben und sich an Infodrog und das Bundesamt für Gesundheit gewandt haben.
Mit der Bitte, dass es wirklich mal Sinn machen würde, in diesem Dschungel von Online-Beratungsangeboten, die es in der Schweiz gibt, die qualitativ sehr, sehr unterschiedlich sind, dort mal vielleicht die Überlegung zu machen, was Nationales aufzustellen, wo dann wirklich auch die Qualität gut ist, wo eigentlich die Leute dann auch wirklich gut beraten werden.
Die Grundlagen für die schweizweite Suchtberatung liegen nun vor, gestützt auf die Erfahrungen in Deutschland. Dort macht die Jugend- und Elternberatung schon seit einem Jahrzehnt sehr gute Erfahrungen mit der Online-Beratung, wie der Leiter Heinz Thierry sagt.
Die wichtigste Erfahrung ist die, dass wir Menschen erreichen, die gar nicht in die ambulante Struktur geht. Also Leute haben Hemmschwellen, warum auch immer, glauben, dass das Thema so nicht vorgetragen werden kann oder soll, oder sie schämen sich. Diese Personengruppen alle nutzen lieber das Internet zur Beratung.
Die Probleme werden viel schneller benannt als in einer realen Beratung, ergänzt Heinz Thierry und spricht auch von Prävention.
Der präventive Charakter ist eindeutig festzustellen. Wir gucken uns ja die Logfiles des Servers an und stellen fest, dass etwa pro Tag zwischen 50% und 75% Besucher auf der Webseite sind, die nicht registriert sind, also nur lesen.
Die Grenzen der Online-Beratung sieht Fachmann Thierry dann, wenn Diagnosen zu stellen sind. Das gehe nicht ohne Begegnung. In der Schweiz bieten nicht einmal 3 von 10 Stellen eine Online-Beratung an. Fehlendes Wissen, fehlendes Interesse, Vorbehalte, Föderalismus oder schlicht und einfach ein zu kleines Einzugsgebiet der Beratungsstellen standen solchen Projekten bisher im Weg. Für den ersten Schritt Richtung nationales Suchtberatungsportal, das Pilotprojekt, haben laut Infodrog 13 Institutionen zugesagt, die Kantone Bern, Basel-Stadt und Tessin sowie die Städte Winterthur und Zürich. Mit dabei ist die Beratungsstelle Sucht Schweiz. Sprecherin Monique Portner sieht nur Vorteile, wenn sie an Qualität und Synergien denkt.
Wir denken auch, dass Betroffene oder Angehörige von Betroffenen so einen noch erleichterten Zugang zu Angeboten erhalten und eine bessere Übersicht bekommen.
Das Projekt startet 2013 mit Schulungen, sodass die Beratung im virtuellen Team schrittweise aufgebaut werden kann. Fürs erste Jahr ist knapp 500.000 Franken budgetiert. Teil der Anschubfinanzierung kommt vom Bundesamt für Gesundheit BAG. Den Löwenanteil müssten später aber die Kantone decken.
Osttimor war nach dem Ende der portugiesischen Kolonialherrschaft 1975 nur wenige Tage unabhängig. Danach marschierten indonesische Truppen ein und es folgte eine jahrzehntelange blutige Auseinandersetzung, der schätzungsweise 200.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Seit dem Jahr 2000 sorgen UNO-Blauhelme für Friede und Ordnung. Nun ziehen sie ab. ARD-Korrespondent Bernd Musch-Borowska.
Abschiedsstimmung in Dili. In der Hauptstadt von Osttimor packen die letzten Einsatzkräfte der Vereinten Nationen ihre Sachen. Von nun an muss das kleine Land zwischen Indonesien und Australien, das erst vor 10 Jahren formell seine Unabhängigkeit erhielt, alleine zurechtkommen. Bei einer feierlichen Zeremonie Ende November dankte Premierminister Sanana Gusmao den internationalen Truppen, die unter der Führung von Australien jahrelang für Sicherheit und Ordnung gesorgt hatten. Wir blicken nun mit optimistischer Hoffnung in die Zukunft. Der Abzug der internationalen Truppen bedeutet einen neuen Abschnitt für unsere Nation. Wir müssen nun selbst die Verantwortung für unsere Sicherheit und für unsere Zukunft übernehmen. Osttimors Weg in die Unabhängigkeit war lang und von Gewalt begleitet. Als sich Portugal 1975 nach jahrhundertelanger Kolonialherrschaft zurückzog, marschierten indonesische Truppen ein und beanspruchten das nur wenige Tage unabhängige Osttimor als 27. Provinz. 24 Jahre lang kämpften osttimoresische Guerillagruppen gegen die indonesischen Besatzer. Schätzungsweise 200.000 Menschen kamen dabei ums Leben, auch durch Hinrichtungen, Vertreibungen und andere Menschenrechtsverletzungen. Erst nach dem Sturz des langjährigen indonesischen Diktators Suharto im Jahr 1998 begann für Osttimor der Weg in die Unabhängigkeit. Indonesien stimmte einem Referendum zu, bei dem sich die Bevölkerung von Osttimor mehrheitlich für seine Unabhängigkeit aussprach. Doch die Befürworter eines Verbleibs bei Indonesien, unterstützt von Milizen und dem indonesischen Militär, hatten versucht, die Wähler einzuschüchtern und eine Welle der Gewalt ausgelöst, bei der bis zu 2000 Menschen getötet wurden. Hunderte Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt, 3/4 der Einwohner vertrieben und die Infrastruktur des gesamten Landes weitgehend zerstört. Erst das Eingreifen der internationalen Friedenstruppe brachte ein Ende der Gewalt. Trotz seiner großen Ölreserven in der Timorsee, dessen Rechte sich Osttimor mit seinem Nachbarn Australien teilt, gehört das Land noch immer zu den ärmsten Ländern der Welt. Die fehlende Infrastruktur, vor allem außerhalb der Hauptstadt Dili, und eine hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere unter der Jugend, gehören zu den drängendsten Problemen, die die neue Regierung lösen muss. Nicht alle Bewohner sind deshalb über den Abzug der internationalen Truppen glücklich. Wayne Thomas, ein Hotelbesitzer in Dili, befürchtet negative Auswirkungen für die Wirtschaft des Landes. Das ganze Geld, das die Ausländer hier in Osttimor ausgegeben haben, wird doch jetzt fehlen. Auch die Mieteinnahmen für die Häuser, in denen die Ausländer gewohnt haben, und die Umsätze in Hotels und Bars fallen künftig weg. Unser Personal haben wir schon um 20% reduziert. Für seine wirtschaftliche Zukunft setzt Osttimor auf den Tourismus und die großen Öl- und Gasreserven in der Timorsee. Mittelfristig strebt die Regierung einen Beitritt zur Gemeinschaft der südostasiatischen Staaten ASEAN an, bei der Osttimor schon jetzt eine Art Beobachterstatus hat.
Es ist 18.25 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit einem Blick zurück, der Bilanz von Hillary Clinton und dem Blick nach vorn, wie sich ein arbeitsloser 28-jähriger Italiener die eigene Zukunft erschafft. First Lady, Senatorin, US-Außenministerin und Kultfigur für Millionen Frauen. Gescheiterte Präsidentschaftskandidatin, vom Präsidenten öffentlich betrogene Ehefrau, beides ist Hillary Clinton. Und was beide Hillary Clinton vereint, die erfolgreiche und die gescheiterte, ist eine eiserne Selbstdisziplin. Im Januar will Clinton als Obamas Außenministerin zurücktreten. Aus Washington, Beat Zoltermann.
Zuerst sprang Hillary Clinton über ihren eigenen Schatten.
Well, Mr. President-elect, I am proud to join you.
Herr Präsident, sagte die unterlegene Präsidentschaftskandidatin im Dezember 2008, ich bin stolz, als Außenministerin zum Team zu stoßen. 8 Jahre George W. Bush hatten Spuren hinterlassen.
We began by working to improve the lines of communication that had become strained. See how diplomatic I've become.
Am Anfang habe sie Kommunikationswege verbessern müssen, die belastet waren, sagte sie kürzlich. Und bei solchen Worten merke man, wie diplomatisch sie in den letzten 4 Jahren geworden sei. Die Kommunikationswege funktionieren heute. Auch dank der Schuhsohlendiplomatie Clintons. Sie zieht den persönlichen Kontakt dem Telefonat vor.
I think 112 countries and close to a million miles.
Etwa 112 Länder habe sie besucht, gegen 1 Million Meilen sei sie geflogen. Ihr Job sei nicht immer einfach gewesen, sagte sie dem ABC-Fernsehen.
I go into places where people are lying to me.
Ich treffe Leute, die lügen oder ihrem eigenen Volk schreckliche Dinge antun, doch ich muss versuchen, irgendwie an diese Leute ranzukommen. Das braucht viel Vorbereitung und Stehvermögen. Oft ist das gelungen, erst kürzlich beispielsweise mit der Waffenruhe zwischen Hamas und Israel. Clinton half beim Truppenabzug aus Irak und Afghanistan und sie soll die treibende Kraft hinter der Ermordung von Osama bin Laden gewesen sein. Das Ausmaß des arabischen Frühlings erkannte sie relativ spät. Noch nicht gelöst sind die Probleme mit Syrien, Iran und Nordkorea. Für den tödlichen Anschlag auf das Konsulat in Benghazi übernahm Clinton präventiv die Verantwortung und schützte so den Präsidenten vor unangenehmen Fragen. Nicht am Ziel ist Hillary Clinton auch bei einer Herzensangelegenheit. Die Rechte von Frauen und Mädchen. Deren Diskriminierung sei nicht nur ungerecht. In Ländern, in denen Frauen benachteiligt und marginalisiert würden, gäbe es auch weniger Demokratie und mehr Extremismus. Bald also tritt Hillary Clinton ab. Barack Obama ist voll des Lobes. Würde sie kandidieren, würde sie laut einer neuen Umfrage 2016 ins Weiße Haus gewählt. Ein Gedanke, den auch Nancy Pelosi, die Chefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, entzückt. Ich hoffe, sie tut's. Und falls Hillary gewählt würde, dann wäre sie so gut auf das Präsidentschaftsamt vorbereitet, wie niemand vor ihr.
Geht Hillary Clinton als Außenministerin also nur, um 2016 als Präsidentschaftskandidatin wiederzukommen? Das habe ich Thomas Kleine-Brockhoff, USA-Experte vom Think Tank German Marshall Fund in Washington D.C. gefragt.
Das ist völlig unklar, denn ganz gewiss ist, dass Hillary Clinton müde ist. Der letzte Zusammenbruch vor wenigen Tagen ist eigentlich nur der gesundheitliche Ausdruck, etwas, was man aus dem inneren Kreis von Hillary Clinton seit langem gehört hat, auch auf Bildern sieht. Dieses war in 4 Jahren eine enorm fleißige, eine tief in die Materie einsteigende Außenministerin, die so viel gereist ist wie kein oder kaum ein anderer amerikanischer Außenminister vor ihr. Die Frau braucht, wie sie zuletzt Besuchern sagte, Pause. Was in 4 Jahren ist, ich bin nicht sicher, ob sie selber weiß. Sicher ist nur, dass selbstverständlich die Wiederwahl von Barack Obama ihre Chancen, eine Option zu haben, selbst zu Kandidat erhöht haben, denn es wäre sehr viel schwieriger gewesen, einen amtierenden Präsidenten Romney in 4 Jahren aus dem Amt zu werfen.
Hillary Clinton hat rund 900.000 Meilen zurückgelegt in den letzten 4 Jahren. Was hat sie bewirkt?
Das ist in der Tat schwer zu sagen, denn sie ist eine fleißige Außenministerin gewesen, sie ist eine hochloyale Außenministerin gewesen für den Präsidenten, der ihr Gegenkandidat vorher gewesen ist. Sie hat auch keine Fehler gemacht. Sie hat amerikanische Außenpolitik auf sehr stille Weise wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt nach den unruhigen Bush-Jahren. Sie hat auch die Diplomatie modernisiert hin zu Strukturthemen, zu Globalisierungsfragen, hat das Außenministerium umorganisiert und sie war mit wichtig im Libyen-Krieg. Aber was man nicht von ihr sagen kann, ist, dass sie die große Beeinflusserin, prägende Kraft der amerikanischen Außenpolitik gewesen ist und das eine große Ereignis, das man mit ihrer Amtszeit verbinden würde, das die Geschichtsbücher füllen wird, gibt es im Grunde auch nicht.
Hillary Clinton ist international eine der erfolgreichsten Frauen in der Politik, neben Angela Merkel oder Christine Lagarde. Ist sie ein Beispiel für die Frauen, so wie Obama für die Schwarzen?
Ganz unbedingt. Sie hat in den Vereinigten Staaten unter Frauen Vorbildcharakter, fast Kultcharakter. Übrigens ist dieser Kultcharakter reicht weit über Frauen hinaus. Es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass dieses doch sehr gemischte Bild einer Amtszeit einhergeht mit diesem Kultstatus. Bei Frauen ist das ganz ausgeprägt. Sie ist das Rollenvorbild für eine ganze Generation von amerikanischen Frauen, nicht nur in der Außenpolitik.
Im Privatleben von Hillary Clinton gibt es eine ganz große Frage, nämlich die Affäre Monica Lewinsky. Warum hat Hillary Clinton zu ihrem Mann gehalten bis zur Selbstverleugnung?
Die öffentliche Person, die Hillary Clinton ist, ist eine von hochgradiger Disziplin, wie man in 4 Jahren Außenministerin genauso sehen kann, wie in ihren Auftritten als First Lady der Vereinigten Staaten, genauso wie in ihrem öffentlichen Verhalten in einer Ehekrise. Dieses hat sowohl Kopfschütteln, Unverständnis wie auch Bewunderung hervorgerufen, dass sie durch dieses tiefe Tal, das diese öffentliche Demütigung für sie bedeutet hat, wieder aufgestiegen ist, Außenministerin wurde und Kultcharakter erreicht hat.
Ihr Nachfolger wird John Kerry sein. Inwiefern wird sich die Außenpolitik ändern unter John Kerry oder wird es dieselbe sein wie unter Hillary Clinton?
John Kerry ist ein eben solcher pragmatischer, internationalistischer, moderater Außenpolitiker, wie Hillary Clinton gewesen ist, der im Übrigen, auch das muss man erwähnen, genauso europäisch geprägt und für die europäische, atlantische Tradition amerikanischer Außenpolitik steht, wie Hillary Clinton auch. Das wäre übrigens vermutlich anders gewesen, wäre Susan Rice nominiert worden. Das heißt also, ich glaube, dass John Kerry Hillary Clinton ähnlicher ist als die zuvor genannte Kandidatin Susan Rice. Es gibt aber einen Unterschied. Clinton ist eine, sagen wir mal, eine moderate Interventionistin gewesen, wie man an ihrer Entscheidung für den Libyen-Einsatz sehen kann. John Kerry ist ein sehr, was militärische Interventionen betrifft, vielleicht ein Stück zurückhaltender als Hillary Clinton.
Wenn John Kerry und Hillary Clinton so ähnlich sind, warum war dann John Kerry nur die zweite Wahl von Obama?
Hier, glaube ich, sieht man die negativen Seiten von Team Obama. Es gibt auch einen geschlossenen Kreis um Barack Obama herum, in dem Teamloyalität eine sehr hohe Bedeutung hat. Und Susan Rice ist in exponierter Position als UN-Botschafterin zuvor immer eine loyale Mitarbeiterin von Team Obama gewesen. Und das wurde hier honoriert. Natürlich hat eben auch Kerry seine Verdienste, war aber nie in gleichem Maße Teil des Teams Obama.
Thomas Kleine-Brockhoff vom Think Tank German Marshall Fund in Washington D.C. Nur Mut, junges Europa. Unter diesem Titel porträtieren wir 7 junge Menschen unter 30, die den Kopf nicht hängen lassen, trotz Krise in Europa. Gestern waren wir bei einer jungen Portugiesin, die ihr Glück in Deutschland sucht. Heute gehen wir mit Massimo Agostinis zum 28-jährigen Computeringenieur Maurizio Del Corno nach Mailand, der keine Arbeit fand und kurzerhand ein Unternehmen gegründet hat.
Das Treffen mit Jungunternehmer Maurizio Del Corno findet im Glaspalast des italienischen Arbeitgeberverbandes in Mailand statt. Maurizio ist hier sichtlich zu Hause, auch wenn sein neues Hemd und sein neuer tintenblauer Kittel verraten, dass er solche Orte erst seit kurzem frequentiert. Sein Büro in einem Vorort der Stadt, sagt Maurizio entschuldigend, sei nicht geeignet für ein Interview. Troppo caotico, zu chaotisch sei es dort. Vor bald 2 Jahren schloss Maurizio sein Ingenieurstudium für neue Technologien in Mailand mit besten Noten ab. Die Freude darüber dauerte aber nur kurz.
Non esiste un posto di lavoro per me, non qualcosa che io voglia davvero fare.
Es hat schlicht keinen Job für mich gegeben, in dem ich mein Wissen hätte einsetzen können oder der mich interessiert hätte. Deshalb habe ich mir gesagt, ich muss wohl die Ärmel selber hochkrempeln. Jetzt schaue ich, ob der Sprung ins Unbekannte funktioniert. Mit 2 Kollegen gründete Maurizio die Firma 18 Months.
Il nostro nome è un richiamo all'evoluzione tecnologica.
Der Name stehe für die technologische Entwicklung in der Computerbranche, sagt Maurizio. Denn alle 18 Monate verdoppeln die Computerchips ihre Rechenkapazität, werden also doppelt so schnell, doppelt so effizient.
Noi non vendiamo niente, noi diamo la possibilità di utilizzare il nostro servizio un'istanza.
Wir verkaufen keine Ware. Wir bieten kleinen Kinos die Möglichkeit, den Billettverkauf auszulagern. Wir haben eine Software entwickelt, mit der Kinogänger ihr Ticket per Internet oder Handy kaufen und einen Platz auswählen können. Damit brauchen die Kinos kein eigenes, teures Reservationssystem mehr. Und uns müssen sie nur pro effektiv verkauftes Billett etwas bezahlen. Wenn Maurizio von seinem Programm erzählt, kommt er in Fahrt. Gerne verliert er sich dann in fachspezifischen Details, aber das ist egal. Seine Augen sprühen, seine sonst für einen Italiener so ruhigen Hände reden mit. Das Programm ist fertig entwickelt. Jetzt warten Maurizio und seine 18 Months AG nur noch auf den Segen der italienischen Steuerbehörden. Diese muss das Programm zertifizieren. Maurizio ist überzeugt, dass er mit dem Programm Erfolg haben wird. Vorbestellungen aus der Kinoszene lägen bereits vor, sagt er. Wir riskieren einiges und wir arbeiten hart. Jeden Tag sind es 14 Stunden, auch am Wochenende. Klar, manchmal muss einer von uns für 2 Tage ausspannen, um nicht zusammenzubrechen. Aber wir sind weit davon entfernt, was viele unserer Kollegen glauben, dass wir den ganzen Tag mit einem SUV durch Mailand kurven und der Dolce Vita frönen. Ganz im Gegenteil. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Einen Bankkredit haben Maurizio und seine Partner nicht erhalten. Den bekommen wegen der Krise nicht mal bestens bekannte Unternehmen in Italien. Auch Risikokapital ließ sich nicht auftreiben. Solche Investoren gibt es in Italien kaum. Also sind ihre größten Geldgeber die Eltern.
Abbiamo la fortuna barra sfortuna di vivere ancora a casa con i genitori, perché ovviamente.
Wir haben das Glück, -Pech, noch zu Hause zu wohnen. Das ist in unserem Alter nicht einfach, aber es erlaubt uns, mit wenig Startkapital zu beginnen. Wie so viele junge Italiener hat auch Maurizio damit geliebäugelt, ins Ausland auszuwandern. Denn Italien bietet seinen Jungen, selbst den Bestausgebildeten, kaum Arbeitsmöglichkeiten. Das Hochziehen einer eigenen Firma sei wie sein Versuch, es all den Alten im Land zu zeigen, sagt Maurizio.
Quello che manca fiducia nei giovani, in politica ci si riempie dare fiducia ai giovani, largo ai giovani, eccetera, però.
Was diesem Land fehlt, ist Vertrauen in die Jungen. Überall hocken die Eltern Semester. Mit meiner Firma will ich zeigen, dass wir was können. Die Politiker reden seit ewig davon, uns mehr Möglichkeiten zu geben. Manchmal sagen sie gar, sie, die Alten, müssten Platz für uns Junge machen. Aber das sind nur hohle Worte. Ich sehe das in meinem Freundeskreis. Sehr viele gut ausgebildete Ingenieure gehen weg, weil sie keine Chance bekommen. Oder sie arbeiten vor lauter Verzweiflung gratis, nur um ihr erlerntes Wissen nicht zu verlieren. Maurizio will deshalb nicht nur kommerziellen Erfolg. Er sagt, er wolle in seiner Firma jungen Talenten einen Job geben, sie anständig bezahlen, sie fördern, weil sie etwas können und nicht, weil sie über gute Beziehungen verfügen. Leistung statt Vetternwirtschaft also. Italien ist noch Meilen davon entfernt. In einer kürzlich publizierten Umfrage sagten 80%, dass sie bei der Suche nach einem Job auf Beziehungen setzten und nicht auf ihre Fähigkeiten.
Massimo Agostinis. Morgen erzählt der rumänische Städtebauer Alex, warum er seine Heimatstadt Giurgiu gegen allen Widerstand verschönern will. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.